Hallo und herzlich willkommen zu Teeblatt und Kaffeefilter. Mein Name ist Thorsten Burkhardt.
Und ich bin Valentin Pretzer.
Wir haben rausgefunden, Dracula war der monströse Andere, wie du es formuliert hast. Also das Fremde, Gefährliche, Überfordernde. Und er war vor allem Vergewaltiger und kein Verführer. Heute ist der Vampir so wahnsinnig oft sexy und reizend. Was ist denn da passiert?
Ja, genau, das ist auch genau das, was ich angesprochen habe. Zum Beispiel Nina Auerbach hat ein Buch geschrieben, das heißt Our Vampires, Ourselves. Mhm. Das heißt, der Vampir spiegelt im Endeffekt den Zeitgeist wieder, die Befindlichkeiten einer bestimmten Zeit, die Ängste einer bestimmten Zeit, die Tabus einer bestimmten Zeit.
Das klingt jetzt wie und das Werk einer Wissenschaftlerin, nicht das Werk einer Literatin, wenn du es so
genau,
formulierst.
Genau, Nina Auerbach war also auch Literatur- und Kulturwissenschaftlerin in den USA. Und ja, das ist im Grunde genommen das, worauf ich die ganze Zeit bei Dracula auch schon hingewiesen habe. Dracula ist eine Figur seiner Zeit, der Vampir ist immer eine Figur seiner Zeit. Und deswegen ist es eben spannend zu gucken, wo ändert sich der Vampir, wann ändert er sich und in welcher Hinsicht und was können wir daraus vielleicht lernen.
Wir hatten ja auch schon festgestellt, dass eben diese Figur Dracula, beziehungsweise jetzt der Typus Vampir, dass der eben viel zeitloser, man könnte sagen, unsterblich ist, wenn man ihn aus dem Bram Stoker-Plot rausnimmt. Für mich ist das offensichtlicher, wenn wir über Vampire reden, gleich mal über Buffy zu reden.
Zum Beispiel, ja.
Weil das also nicht umsonst eine Serie ist, die in der Medienwissenschaft ein eigenes Subgenre gegründet hat.
Ja.
Und zwar ist ja die Prämisse in Buffy, also ich erzähle vielleicht einmal kurz, in der ersten Szene gleich, ne, der Cold Open der ersten Folge. Ein Teenager und eine Teenagerin brechen in die Schule ein. Ich glaube, er trägt sogar so sein Football-Jacket. Und sie ist ängstlich, nervös, verstört, was wenn uns jemand sieht. Und er sagt, hey Baby, mach dir nichts draus, das wird schon alles. Dann schleichen sie sich durch die Schule, kommen letztlich dann in einem Raum an. Ich glaube, es ist ein Chemiesaal. Sie schaut noch mal in die Schule hinein und fragt, bist du dir sicher, dass niemand da ist? Und er sagt, hey, entspann dich. Und sie dreht sich um und entblößt sich als Vampirin, sagt gut und isst den Mann auf.
Ja.
So, und das ist Buffy. Das ist die Verdrehung. Buffy ist auf viele Art und Weise natürlich auch eine Comedy-Serie, wo Verdrehung immer ein Thema ist. Buffy selber ist das kleine blonde Mädchen, ihr könnt es nicht sehen, aber ich verwende hier gerade Airquotes, weil sie das äußerlich natürlich ist. Und ihre Rolle ist es eben auch, in dunkle Gassen zu spazieren. Dann kommt der Vampir und will sie auffressen, aber Buffy ist halt nicht einfach nur Buffy, sondern Buffy the Vampire Slayer und tötet den Vampir.
Genau.
Also was bleibt hier vom Vampir übrig? Was ist der Vampir in diesem Moment noch?
Das ist dann die Frage. Also irgendwie ist der Vampir jetzt ein Vehikel quasi, um darzustellen quasi, ja, wie soll ich sagen, die Agency, die Macht, die Ermächtigung einer jungen Frau. Und der Vampir ist quasi eine Folie, der als allegorischer Punching Ball im Endeffekt für das Patriarchat herhält. Das wäre das eine. So, ich habe jetzt die Szene nicht vor Augen, von der du gesprochen hast. Die andere Frage ist jetzt der weibliche Vampir in dieser Szene, ist der quasi das Werkzeug der Rache am Patriarchat und an toxischer Männlichkeit und deswegen wird dieser Jock-Typ irgendwie dann dahin gerafft.
Ja, ja.
Weil am Anfang, so wie du es jetzt geschildert hast, wie gesagt, ich habe die Szene nicht vor Augen, aber für mich stellt sich das so dar, dass eine typische Szene, ein selbstsicherer Typ, die Frau ist unsicher, er will irgendwelche sexuellen Avancen machen, er wird wahrscheinlich übergriffig werden, das ist eine archetypische Szene, im Endeffekt toxischer Männlichkeit.
Wir wissen, wie sie weitergeht.
Genau, ne? Und dann wird das untergraben. Und dann ist die Frau der Vampir und ist mächtig und er wird bestraft dafür. Also ist es Bestrafung oder ist es quasi nur eine Einleitung, um quasi zu sagen, das Böse kann überall lauern, ist aber nach wie vor das Böse?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall im Zentrum, auch vor dem Hintergrund, dass unsere Protagonistin ja nicht diese Vampirin ist, sondern Buffy, die auf jeden Fall eine Streiterin des Guten ist.
Genau, und dann das Böse, als quasi für den Vampir die Rolle des Bösen übrig bleibt.
Genau. Was diese beiden Bilder, die wir jetzt haben, auf jeden Fall gemeinsam ist die Ermächtigung der Frau. Und das ist auch ganz klar das Thema in Buffy.
Ja.
Und deswegen fand ich auch in der Dracula-Episode Mina Harker geboren. Nicht als Mina Harker, sondern
Murray.
Genau, Mina Murray, eine spannende Figur. weil sie ja sehr viel Agency eigentlich mitbringt und den vampirjagenden Protagonisten dann noch verleiht.
Mhm, ja.
Das sind Parallelitäten, die vielleicht oberflächlich sind. Aber sicherlich haben wir hier einen Vampir als immer noch in dieser Position des bösen Vergewaltiger, auch wenn natürlich der Vampir am Ende jemand anderes ist, als wir glauben. Aber die Bedrohung sexueller Gewalt steht im Raum.
Ja.
Aber wir sind an einem anderen Punkt in der Geschichte, in der Gesellschaft, in der Menschheit, wo wir damit anders umgehen.
Ja.
Also was ist der Vampir jetzt noch? Er ist nicht mehr nur die sexuelle Gewalt. Er ist nicht mehr einfach nur das Objekt der Böse.
Sagen wir es mal so, die Möglichkeit der vampirjagenden Protagonisten, die jetzt männlich und weiblich sein können, mit dem Vampir umzugehen, haben sich geändert. Oder gegen den Vampir vorzugehen, haben sich in gewisser Weise geändert. Das heißt, man braucht nicht mehr eine Gruppe weißer britischer Gentlemen,
die
sich im Endeffekt um quasi adäquate Gegengewalt, phallische Gegengewalt auszuüben, wenn man dran denkt, irgendwie die böse Vampirin muss quasi von einer Gruppe Männer gepfählt werden, um erlöst zu werden. Also das ist ja allein schon so eine hirnrissige Szene im Endeffekt.
Ja.
Sondern, dass man von diesen Lösungsszenarien irgendwie wegkommt. Dass man sagt, wenn der Vampir das Böse bleibt, dann ermächtigen wir andere Menschen, gegen das Böse zu kämpfen.
Ja.
Und das ist ein Moment der Ermächtigung, denke ich, auf den die Serie auch hinaus will, wenn ich
das richtig erinnere. Auf jeden Fall, ja. Und wir haben ganz viel von der sexuellen Konnotation gesprochen. Wir befinden uns, wie gesagt, in einer Comedy-Serie. Sie verwendet einen Holzpfahl, der also phallischer ja eigentlich nicht sein könnte, um Vampire immer und immer wieder zu pfählen und zu töten.
Genau, aber wenn man die Urszene aus Dracula im Endeffekt der Pfählung irgendwie nimmt, wenn man sagt, als die Typen sich versammeln, um Lucy quasi, den Vampir Lucy zu pfählen und zu erlösen, wenn man sagt, dann ist es ja im Endeffekt schon eine Umkehrung, dass einem Mann das zuteil wird, einem männlichen Vampir, diese Pfählung zum Beispiel. Sowas. Mhm. Das ist ja dann schon quasi eine Subversion dieser Szene.
Ja.
Und die auch quasi ganz anders damit umgeht, mit wer übt Macht aus, wer kann sich erwehren seiner selbst. Die Frauen brauchen nicht mehr die Gentlemen, um die Vampire zu bestrafen. Das können sie jetzt selber machen.
Ja.
Das ist ein erster Moment der Ermächtigung. Der lässt den Vampir auch ein Stück weit noch so intakt als den Bösen, den Angreifer.
Ja.
So.
Und auch er hat noch Macht, muss man sagen, im Laufe der Serie über Buffy, die das Körperliche verlässt.
Genau.
Ja.
Genau, aber sagen wir mal so, das erste Entwicklungsstadium des Vampirs hin zu mehr Ermächtigung wäre ja dann quasi, der Vampir bleibt der böse Gegner, aber die dagegen vorgehen können, das sind andere Leute, das können jetzt, Teenager-Mädchen sein, die genauso machtvoll sein können wie adlige Engländer im 19. Jahrhundert.
Bevor wir uns jetzt vielleicht irgendwie in Wortwitzen darüber ergehen, wie der Spieß umgedreht wird.
Der
Vampir ist ja aber auch zur selben Zeit oder eigentlich schon ein bisschen früher was anderes geworden. Ich war zum Beispiel großer Fan damals von dem Rollenspiel-Setting Vampire the Masquerade, wo es ein großer Spaß ist, sich selber als Monster zu inszenieren.
Ja.
Und so das eigene Böse in sich selber, mit dem so ein bisschen zu kokettieren und zu spielen.
Mhm.
Und das ist jetzt vielleicht auch so dass das Wort, das ich reinwerfen will, weil wir haben noch mal ein paar Jahre später ja dann zum Beispiel eben auch Filme wie Twilight, die auf Angel aus Buffy basieren, nebenbei bemerkt.
Ja, und auch ursprünglich eine Romanreihe sind.
Und auch ursprünglich eine Romanreihe sind, wie alles Gute, was im Fernsehen läuft, zu 90% der Zeit.
Mhm.
Da ist aber jetzt dieser Vampir, die Frage wird sich gleich anschließen, ist er denn noch das Böse? Da ist er eine Versuchung, der ist da eben sexy, der ist eben reizend. Und damit ist auch ein bisschen die, vielleicht, auch ist das noch die Verlockung mit dem Bösen in einem selbst oder in jemand anderem? Ist das Böse jetzt das Reizvolle geworden? Wo es bei Dracula, bei Bram Stoker ja noch dezidiert das Böse, das Unmoralische war.
Also der Begriff das Böse, ich glaube, wenn wir über das, was du ansprichst, reden wollen, müssen wir ein bisschen wegkommen von den Dingen irgendwie das Böse, sondern müssen eher davon reden, Auf narrativer Ebene, was sind Protagonisten, was sind Antagonisten.
Ja, das ist, ja, okay. Weil, ja.
Zum Beispiel, wenn du ansprichst, bei Vampire the Masquerade zum Beispiel, die Leute, die das spielen, werden eingeladen, einen Vampir darzustellen, zu verkörpern. Und das ist ja an sich schon eine Verschiebung von gewissen Maßstäben, wenn man so will. Weil dann wird der Vampir, wird ja Protagonist. Der Vampir darf jetzt Identifikationsfigur sein, dergleichen, was er vorher nicht durfte. Und das ist schon so eine erste Verschiebung. Du sprachst auch an, der Vampir, der ist jetzt, darf jetzt auch sowas sein, im Endeffekt ein Zustand der Sehnsucht vielleicht, eine Sehnsuchtsfigur. Das hat meiner Ansicht nach, war er das ja zum Beispiel bei Anne Rice ein Stück weit auch schon.
Mhm. Auch ein sehr gutes Beispiel, ja.
Wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel, dass Vampirismus an sich als Ermächtigungsinstrument sehr gut funktioniert. Zum Beispiel bei Joel Gomez hatten wir darüber geredet, wo die Sklavin quasi durch Vampirismus ermächtigt wird, sich gegen die Unterdrückung zu stellen.
Als wir über die Fantastik geredet haben.
Genau, ja. Genau, ja. Und das ist so eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Umwandlung oder Permutation des Vampirtypus, der erstmal nur den Vampir verändert. Und dann müssten wir nochmal gucken, ändert sich dadurch zwangsläufig die Aussage des Textes oder nicht? Also wenn der Vampir Identifikations- oder Sehnsuchtsfigur wird. Und da finde ich, da könnten wir bei Twilight von mir aus gerne ansetzen.
Da bin ich jetzt natürlich jemand, der weder die Bücher noch die Filme auf irgendeine Art und Weise kennt. Ich kenne die Vorurteile. Ich kenne mal, ich sag mal, den Vorbildtext von Angel aus Buffy, also der Brooding Vampire.
Genau.
Der von seiner eigenen Bösartigkeit eigentlich tatsächlich, von seinen eigenen Sünden verzehrt wird. Und von der Tatsache, dass er schlecht geboren ist, schlecht ist, dass er Schlimmes getan hat und die Kontrolle verliert über sich selbst.
Genau, also das ist ein Thema bei Twilight durchaus. Was für mich aber zentraler ist, ist, was ist die Fantasie dahinter, die der Vampir bedient als literarischer Tropus in dem Kontext. Also bei Dracula war die Fantasie hinter dem Vampir im Endeffekt, dass man, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann man das Böse bannen aus dem Empire. In dem Sinne. Das war die Fantasie der Vampirfigur dahinter.
Und bei Buffy hätten wir die Aussage, schau mal, auch eine Frau ist stark, auch eine Frau ist mächtig. Und die steht weder dem Empire noch dem weißen Mann mit seinen Pfählen im Nichts nach.
Genau.
Also, aber wir haben im Wesentlichen eine sehr ähnliche Story eigentlich oder eine sehr ähnliche Aussage.
Genau. Bei Twilight verhält sich jetzt ein bisschen anders. Was ist da die Fantasie dahinter? Und da kommen wir an einen Punkt, da kann man dann streiten, ob das eine Fantasie weiblicher Ermächtigung ist oder nicht.
Okay.
Viele würden sagen, sie ist es bei Twilight nicht, aber ich werde ein bisschen ausholen dafür. Wenn man sagt, die Fantasie dahinter ist es, in einem Buch, das sich explizit, sagen wir, an Teenager oder Teenagerinnen richtet.
Okay.
Dann müssen wir gucken, wer ist Protagonistin in diesem Fall.
Das ist, glaube ich, Bella heißt sie.
Genau. Sie ist die Protagonistin und was ist ihre Fantasie im Endeffekt? Sie lebt in einer kleinen Stadt. Sie ist in gewisser Weise Außenseiterin. Und ja, es böte sich eine Ermächtigungsnarration an in gewisser Weise. Sie ist eben, sie ist verunsichert. Sie sucht irgendwie, versucht vielleicht irgendwie auch in gewisser Weise sich selbst zu finden, wie auch immer. Was findet sie stattdessen? Sie findet einen Vampir im Endeffekt. Und da muss man eben schauen, inwieweit ist es für sie ein Moment der Ermächtigung von dem Vampirismus zu erfahren oder der Selbstfindung oder inwieweit ist es die Story, die dann jetzt doch wieder sehr wertkonservativ ist und eine Frau darstellt, die sich an einen machtvolleren Mann irgendwie ranhängt. Also da würde ich jetzt mir kein abschließendes Urteil jetzt in dem Moment zumuten, weil es ist eine Romanreihe, ich weiß nicht, wie viele Teile das sind, wie viele Filme es hat, ist eine ganze Menge. Das heißt, da würde ich mir kein abschließendes Urteil jetzt zutrauen in der Zeit, die uns hier gegeben ist. Aber ich würde bei solchen Stories immer schauen, bei Vampir-Stories gerade, weil wir sagen, unsere Vampire, wir selbst, die drücken was aus. Welche Story verbirgt sich dahinter? Was ist die Fantasie? Bill Nichols zum Beispiel hat Belletristik oder literarische Fiktion als Documentaries of Wish Fulfillment bezeichnet. Also quasi in der Fiktion wird quasi dokumentiert, was die Wunschvorstellungen einer gewissen Zeit, einer gewissen Kultur vielleicht sein können. Also was sind quasi die Geschichten einer Zeit? Und was sind die Wünsche, die eine Zeit hat? Und bei Dracula war es eben das Böse, das Andere, das Unmoralische zu verbannen. Das heißt, ich würde jeden einladen, vielleicht auch Twilight nochmal anzugucken oder Buffy nochmal anzugucken und da im Detail zu schauen, was ist quasi das Wish-Fulfillment dahinter? Welcher Wunsch wird dadurch erfüllt? Und dann muss man eben gucken, wenn der Vampir als Liebhaber oder als Sehnsuchtsobjekt auftaucht, ist das dann für den Protagonisten oder die Protagonistin, die den Vampir begehrt, was ist der Wunsch dahinter? Ist es der Wunsch quasi, sich unterzuordnen, einem Mächtigeren gegenüber? Oder ist der Wunsch dahinter, dadurch selber Ermächtigung zu erfahren? Und das ist für mich die Kernfrage der Umdeutung des Vampirtypus irgendwie. Wo findet Ermächtigung statt? Was ermächtigt? Und dann letztendlich auch, ist es irgendwie sozial progressiv, ist es konservativ, ist es ein liberales Weltbild, wie auch immer. Der Vampir kann ja alles machen.
Oh, da tun sich gerade viele Fragen bei mir auf.
Okay.
Weil zum einen, der Vampir kann ja nicht alles machen. Es gibt in den meisten Fällen gewisse Regeln, denen der Vampir unterliegt. Zum Beispiel, jetzt haben wir natürlich von Twilight gesprochen und damit gleich das Gegenbeispiel angeführt, aber der Vampir kann nicht in die Sonne.
Okay,
er kann nicht glücklich sein.
Okay, ich sag mal so, der Vampir kann alles, als Figur in der Literatur kann er uns zu vielem dienen.
Ah ja, jetzt so verstehe ich, was du meinst. Was schade ist, weil ich gerade gehofft hätte, eine Brücke zu schlagen.
Nee, aber das ist ja auch ein Thema. Das ist dann im Endeffekt, wo sind die Limitationen der Ermächtigung, so ein Stück weit. Wenn der Vampir in Macht irgendwie was auch immer, sagen wir mal, aufgrund seiner Übernatürlichkeit gewisse gesellschaftliche Limitationen irgendwie überwinden kann.
Mir fällt ein anderes Beispiel ein vom Vampir, in dem er nichts mit Ermächtigung zu tun hat.
Okay.
Sondern in dem er eigentlich im ganz ursprünglich fantastischen Sinne die Allegorie für den Menschen und seine Gier ist. Und zwar ist das Tanz der Vampire, populär geworden als Musical, basierend auf Roman Polanskis Film aus den 1960ern. Und hier ist der Vampir ganz, also wir haben mehrere menschliche Rollen, die alle besessen sind auf irgendeine Art und Weise. Der eine ist verliebt, der andere ist besessen von eigentlich einer Ruhmsucht. Der nächste ist besessen von seiner Angst und so weiter.
Ja.
Und über sie alle herrscht, also die alle werden kontrolliert von Krolok, heißt hier der Obervampir, der aber auch als einziger in stillen Momenten ausspricht, dass auch er besessen ist von einer unstillbaren Gier, wie er es nennt und singt. Und hier ist es der ganz klassische, wie eine Fantasy-Rasse, sich der vielleicht eine Rolle, die sonst der Zwerg einnimmt.
Ja.
Der gierige Mensch, der für sich in seiner Höhle sitzt und nur anhäufen will. Oder keine Ahnung, wenn der Elf arrogant ist und der Mensch als weißes Papier immer da ist, dann ist hier der Vampir eben auch das Bild für die unstillbare Gier, die immer weiter will und sich eigentlich selber auffrisst in seiner eigenen Gier.
Ja.
Siehst du da gerade eine Ermächtigung?
Nee, da durchaus nicht. Aber was ich auf jeden Fall sehe, auch in dem Kontext, ist, dass der Vampir hier etwas darstellen kann, was dem Menschen nahe ist.
Ja.
Und das ist was, das sehe ich in der ursprünglichen Vampirfigur jetzt vielleicht erstmal weniger, bei Dracula zum Beispiel. Wenn wir da mal nochmal zurückdenken an den Originalroman von Bram Stoker, da geht es nicht darum, im Vampir etwas von uns selbst oder von sich selbst zu finden. Das will der Text nicht anregen. Der Text will quasi moralisch schulen in gewisser Weise.
Aber
und dann ist aber der Punkt, dass der Vampir so eine Allegorie werden kann für den Menschen. Dann ist im Endeffekt diese Figur, sagen wir mal so, im Protagonistenstatus ein Stück weit angekommen. Und dann verliert er ja im Endeffekt auch diese reinen Eigenschaften des anderen und der Monstrosität und das, was irgendwie exorziert und weggetrieben werden muss, um irgendeiner Ideologie zu entsprechen. Und dann wird der Vampir im Endeffekt ja menschlich. Und das ist das, was wir vorhin hatten. Der Vampir wird Identifikationsfigur, ja, dadurch, dass er diese reine Monstrosität irgendwie und diese, wie soll ich sagen, dieses reine Dasein als Kulturobsession des bösen anderen verliert. Und dadurch wird er natürlich auf eine andere Art und Weise interessant. Aber das ist auch ein Prozess, denke ich. So tritt der Vampir nicht an. Ursprünglich ist er ja irgendwie ein folkloristisches Element.
Aber dazu fallen mir zwei Sachen ein. Ja. Das eine ist diese Identifikation mit, ich sage jetzt nochmal, mit dem Bösen.
Ja.
Das ist auch eigentlich ein Kind der späten 90er, wenn man sich zum Beispiel The Sopranos anschaut, was eine unglaublich erfolgreiche Serie war aus der Zeit, die heute vielleicht ein bisschen langatmig wirkt, aber immer noch wahnsinnig spannend ist, weil sie, nicht als erste, aber weil sie popularisiert hat, dass der Böse, also in dem Fall der Mafia-Boss, nicht mehr das ist, was überwunden werden muss, nicht mehr der Antagonist, sondern der Protagonist, dessen Geschichte wir erzählen. Und wenn wir uns danach umschauen, dann sehen wir ganz viel, wie das inzwischen angekommen ist.
Das ist ja eine komplexere Verhandlung gesellschaftlicher Wirklichkeit Endeffekt. Genau. Und da, das ist nochmal, das kann der Vampir halt auch.
Und
mittlerweile.
Das ist aber das andere, was mir aufgefallen ist. Also, wenn du sagst, bei Bram Stoker gibt es noch kein Identifikationspotenzial mit Dracula, so gibt es ja trotzdem diesen Antagonisten. Also, also der Roman will ja vor was warnen.
Genau.
Vor einer gewissen Amoralität. Und also Vergewaltigung ist ja kein neues Thema.
Eben,
in der Zeit. Also, man müsste mal drüber nachdenken, ob vielleicht der Roman auf eine gewisse Art und Weise geholfen hat, den heute hoffentlich immer gesünder währenden Diskussionsraum, den wir jetzt endlich für dieses Thema haben, so ein bisschen zu ermöglichen.
Ja, genau. Das ist im Grunde genommen, hatten wir auch schon gesagt, eine der Funktionen, die Fantastik irgendwie haben kann, über das Unaussprechliche und das Unausgesprochene einer Kultur zu reden.
Ja.
Die Frage ist, was man dann damit anfängt, mit diesem durch die Fantastik eröffneten Diskurs. Das heißt, fängt man es am Ende wieder ein, exorziert man das andere oder nimmt man vielleicht die Position des anderen an, verschiebt man seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Subjektposition und denkt und reflektiert über sich selber und im Endeffekt schafft dadurch vielleicht gesellschaftlichen Fortschritt letztendlich.
Eine Frage habe ich dann noch und das ist eine, die wir in Teilen schon beantwortet haben, aber wann hat der Vampir aufgehört, gruselig zu sein?
Ich weiß nicht, ob er das hat, wirklich in der Tat. Also der Vampir ist viel gestaltiger geworden, würde ich einfach sagen.
Ja.
Es gibt natürlich auf die Inszenierung des Ganzen ankommen für mich immer noch gruselige Vampire. Ich denke an 30 Days of Night zum Beispiel.
Okay.
Funktioniert aber eher wie ein Zombie-Film als wie ein Vampir-Film.
Genau,
aber gibt dem Ganzen dadurch, dass wir natürlich alle als Gemeinschaft, die ganz viele Geschichten erzählt bekommen hat über Vampire, wir kennen halt Vampire schon.
Mhm.
Das heißt, vielleicht gruselt man sich weniger davor.
Mhm.
Aber es gibt immer noch natürlich den Vampir, der gruselig inszeniert wird und der auch effektiv gruselig inszeniert werden kann, das schon. Was dazugekommen ist, ist eben die Identifikation mit dem Vampir.
Mhm.
Deswegen auf die Frage, wann hat der Vampir aufgehört, gruselig zu sein, ist schwer zu beantworten. Ich meine, ich denke.
Aber es ist ein Vampir aufgekommen, der nicht mehr gruselig ist.
Das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt. Es gibt den Vampir, der der allegorisch stehen kann für den Menschen. Es gibt den Vampir, mit dem man sich identifizieren kann, mit dem sich dann auch vielleicht die Leser oder Zuschauerschaft identifizieren soll, zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Und ja, ich denke nicht, dass der gruselige Vampir jetzt unbedingt weg ist, aber der Vampir ist natürlich insofern schon so lange ein Teil unserer Populärkultur, dass man halt immer gucken muss, ist es da eine Parodie schon? Mhm. Ist der Vampir mittlerweile eine Parodie von sich selber? Kann der überhaupt noch irgendwie ein Vehikel sein, für Texte kulturelle Arbeit zu leisten? Kann er noch ein Vehikel sein für Affekt? Kann der uns noch erschrecken? Kann er uns noch was beibringen? Ich denke schon.
Auf jeden Fall.
Ich denke schon.
Ja, finde ich gut. Ja, der Vampir nicht mehr nur der Antagonist, sondern heute auch Wandler, Protagonist, Mentor. Der kann jede Rolle einnehmen. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Brauchen wir den, also das ist vielleicht auch eine Frage, die sich jeder Autor eigentlich immer stellen muss. Braucht es das denn tatsächlich?
Ja.
Oder wird man hier gerade jetzt einfach nur unnötig, pleonastisch ist vielleicht das Wort, füllt man da gerade nur irgendwie eine Welt unnötig an?
Genau, das ist halt ein wichtiger Punkt auch in unserer heutigen Zeit irgendwie. Inwieweit brauchen wir das Monströse noch? Oder das explizit Monströse, um das Monströse auszudrücken.
Lass uns 5 Minuten Pause machen.
Ja.
Dann reden wir darüber und durch die Zeitmagie, die uns das Internet ermöglicht, wenn für die Zuhörer 2 Wochen vergehen. Weil das ist eine ganz spannende Frage.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teeblatt und Kaffeefilter. Und wie gesagt, wir schließen gleich an und machen dann weiter.
Bis dahin.